No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo und herzlich willkommen heute mal in einem bisschen abgewandelten Setup. Die Namen haben sich nicht geändert. Simone und Alexander sind heute eure Hosts, aber nicht Alexander Antonitsch, sondern Alexander Gref. Hallo Alex.
Hallo, servus.
Hallo. Ja, aus einer Not heraus mehr oder weniger haben wir uns jetzt quasi hier getroffen, aber die Not ist durchaus positiv. Unfassbar viele Rückfragen. Natürlich zu dem massiven Kohlehydrat-Intake vom Kasper Stornes bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. 182 Gramm pro Stunde wurden errechnet und da haben sich natürlich für sehr viele Menschen im Netz sehr viele Fragen ergeben, unter anderem auch für den Alexander Gref. Und der Alex und ich, wir plaudern ja immer gern und deswegen freut es mich sehr, dass ich heute seine kritischen Fragen gestellt bekomme und mal erkläre, wie kann das sein? Kann das überhaupt sein? Funktioniert das? Und ist das für uns im Amateurbereich, im Age-Group-Bereich relevant? Sollten wir uns darüber überhaupt Gedanken machen und was sind die physiologischen Prozesse dahinter?
Genau, voll. Und ich glaube, in erster Linie nochmal kann man euch gratulieren, vor allem Kasper, zu dem Sieg. Und mir würde gerne interessieren, in erster Linie mal, wenn du das gelesen hast mit die 182 Gramm, die Stunde, dass er das aufgenommen hat, beziehungsweise sehr, sehr viel. Was war so dein erster Gedanke oder auch mit dem Sieg? Wie würdest du das erklären?
Ja, also ich war nicht absolut überrascht. Also es hat mich jetzt nicht verwundert. Ich war darauf vorbereitet, dass er Top 5 macht. Also das war so mein Gefühl. Ich habe mir gedacht, wenn er einen richtig guten Tag hat, der hat einfach die beste Basis, auch von der Kurzdistanz. Natürlich jetzt auch mit dem Trainingsumfeld und natürlich auch die Vorleistungen im heurigen Jahr haben schon ganz klar dafür gesprochen, dass das ein richtig gutes Rennen werden kann. Dass er dann so clever raced und wirklich auch so viel Geduld hat, das kann ich natürlich von außen noch nicht einschätzen, da kenne ich ihn nicht gut genug, aber ich weiß schon auch aus unserem Team, die ihn ja auch begleitet haben, die ihn super supportet haben in den letzten Monaten und auch über die Videoreihe Destination Nice wirklich gezeigt haben, dass er ein richtig netter Kerl ist, war das schon auch ja ein bisschen abzusehen. Aber es hat mich dann auch überrollt und vor allem die unfassbar vielen Nachrichten. Ich habe mich für ihn gefreut, weil es natürlich ja ein Traum ist, aber natürlich auch für uns als Brand, als Marke, da einen minimalen Beitrag zu leisten und einfach als Nutrition-Partner doch ganz nah auch an diesen sehr speziellen Fragen dran zu sein. Und was ich schon wusste aus den Bestellmengen der letzten Monate, weil natürlich sehen wir, was bestellt so ein Athlet, habe ich mir ungefähr ausrechnen können, was da so reingeht in das System und das war einfach massiv viel. Das heißt, da sind wir schon bei einem wesentlichen Punkt, der hat das jetzt nicht im Rennen ausprobiert. Das heißt, das war keine Überraschung in dem Sinn, dass wir wussten und das wussten wir auch von dem ganzen Team Norwegen, dass die richtig stark über die Kohlehydrate fahren und dass das für sie ein Konzept ist, dass sie auch trainieren in ihrem Alltag, jede Trainingseinheit, da ganz clever auch bedenken und deswegen waren diese Zahlen für mich natürlich, wenn man das dann liest und dann auch sich erinnert, was hat man selber so reinbekommen, dann ist das unvorstellbar, aber für ihn per se hat es mich jetzt nicht aus den Socken gehauen.
Okay, verstehe. Ich meine, natürlich, wenn man keine Insights hat und auch nicht wirklich viel Know-how, sieht man halt die Zahlen und ich glaube auch, das ist ja auch ein Grund, warum das so viral gegangen das Ganze ist. Wie viel Prozent würdest du sagen, ist das natürlich abhängig von seinem Sieg? Ist das sehr groß oder ist das eher nur, wie du sagst, ein minimaler Beitrag, wie ihr auch das leistet? Wie siehst du das Ganze? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich keine Ahnung habe und das lese das zum ersten Mal und natürlich die erste Verbindung, die man herstellt, okay, hohe Kohlenhydratenzufuhr ist gleich Sieg.
Ja, naja, es wird natürlich in Zukunft ein massiver Faktor sein. Das heißt, das ist natürlich, wir sehen die Racen auf so einem hohen Niveau. Ich meine, 3,30 oder 3,33, was er jetzt am Marathon gelaufen ist im Schnitt, das ist halt enorm, gell? Das musst du halt dann in Stunde 6, 7 noch so durchziehen, physiologisch. Und da ist natürlich der Intake schon entscheidend. Die trainieren das aber auch und das ist ein wesentlicher Faktor. Und dann ist es ein Beitrag, der essentiell ist. Aber das ist natürlich, ja, einfach jetzt dem Training geschuldet, diesen vielen, vielen Stunden auch, die da hineingeflossen sind, in so eine Vorbereitung geschuldet und dann nicht was, was urplötzlich quasi irgendein Wundermittel ist oder so, sondern das muss auch trainiert werden und das muss uns immer klar sein und das ist mir so wichtig zu erklären aus der ernährungsphysiologischen Sicht. Die Aufnahmefähigkeit, vor allem Kohlenhydrate, sind trainierbar. Das heißt, das muss man trainieren. Da muss man die Mechanismen trainieren. Das ist ja unphysiologisch. Das möchte der Körper ja eigentlich gar nicht. Weil, wenn wir daran denken, wenn wir vor etwas weggelaufen sind, urzeitlich, dann war der Körper darauf ausgerichtet, wirklich richtig schnell quasi die Flucht zu ergreifen. Das hat über Tod oder Leben entschieden. So,
und alle, auf nüchternen Magen eigentlich.
Und auf nüchternen Magen meistens, ja, weil die hatten ja nicht so die Verfügbarkeit. Das heißt, der Körper war eigentlich wirklich darauf oder ist heute noch darauf ausgerichtet, in solchen Situationen den Blutfluss umzuverteilen. Was, man nennt das Hypoperfusion und da gibt es einen Shift. Also weg vom Magen-Darm-Trakt, weil der wird nicht essentiell zum Überleben gebraucht in der Situation, hin zur arbeitenden Muskulatur. Die gebraucht wird und vor allem auch die Organe, die natürlich das ganze System aufrechterhalten, also Herz, Lungen, Leber und so weiter. Aber der Magen-Darm-Trakt, der wird richtig unterversorgt. Man kann sich das anschauen, bei ca. 70% VO2 Max sinkt die Durchblutung im Magen-Darm-Trakt schon um 70%. Und wir wissen, was 70% VO2 Max ist, das ist noch einmal Basis. Und wenn wir dann aber in den hochphysiologischen Bereich gehen, sehen wir auch, dass die Durchblutungsrate enorm abnimmt. Und was heißt Durchblutung immer? Einerseits Kühlung, dann habe ich über den metabolischen Prozess zusätzlich eine Erhöhung der Körperkerntemperatur. Das heißt, quasi das Organ, Magen-Darm-Trakt, ist auch wärmer, heißer als sonst. Mhm. Das heißt auch immer, es verändert sich der pH-Wert. Sobald sich der pH-Wert verändert, verändert sich die Enzymaktivität und das ist jetzt essentiell. Wir brauchen ja Enzyme, damit die diese molekularen Strukturen Kohlenhydrate spalten. Das heißt, die nimmt ab, die Magenpassagezeit verlängert sich und das ganze System arbeitet im Endeffekt nicht mehr so gut. Und genau dieser Faktor muss trainiert werden. Genau das muss trainiert werden, dass der Körper unter Belastung überhaupt fähig ist, diese Leistungsfähigkeit auch im Darm aufrechtzuerhalten. Um den physiologischen Prozess durchzuführen, dass wir, wenn wir etwas schlucken, dann auch, weil das eine ist, dass wir es resorbieren, das heißt aus dem Darmlumen hinaus transportieren, da kennen wir Transportmechanismen. Und andererseits, wenn es dann draußen ist, muss es ja auch zellulär über die Oxidation in ATP überführt werden. Das heißt, das eine ist Resorptionsrate und das andere ist Oxidationsgeschwindigkeit. Und diese zwei Faktoren müssen trainiert werden. Das kann man trainieren, wie man sieht. Und natürlich ist das dann auch immer die Frage, ja, das eine ist halt, habe ich jetzt auch gelesen, ja, kann ja sein, dass er das aufgenommen hat, aber hat das überhaupt zur Energie überführt? Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Das könnte ich messen, wenn ich quasi C13-Atome markiere und dann über eine Spiroergometrie schaue, was wird quasi ausgeatmet, was wird oxidiert, dann kann ich das machen. Das machen wir auch, also das machen wir im Labor auch, testmäßig, basismäßig, aber natürlich nicht in einem Rennen. Ich kann ihn ja nicht 8 Stunden mit einem VO-Master losschicken. Wäre zwar mal interessant, du wärst für sowas prädestiniert. Also ja, Alex, vielleicht, ich kann mich an die Sache bei Hyrox erinnern, also vielleicht machen wir das einmal für unser Setting.
Ja, definitiv. Das heißt eigentlich auf gut Deutsch, man will jetzt das auch, man muss das trainieren wie einen Muskel. Das heißt eigentlich auch bei höheren Belastungen, das heißt, wenn ich auch prozentuell mehr Sauerstoff aufnehmen möchte, mehr oder weniger, oder arbeiten möchte, in einem höheren Prozentsatz, dass eben der Körper, mein Darm, das eben besser bewerkstelligt. Das ist ja das absolute Ziel dann eigentlich, oder?
Absolut, absolut.
Und wie würdest du uns das beschreiben? Wie schaut so ein Training dann aus dementsprechend? Also was muss man da machen? Auf was muss man dann auch beachten eigentlich?
Also das Konzept besteht ja, also das ist jetzt nichts, was wir erfunden haben. Das kommt so aus der ganzen Arbeitsstudiengruppe von Askar Jorkentrup, also unser Godfather of Sport Nutrition, könnte man sagen. Wir sind da ja, ich meine, eine Handvoll von Sporternährungsphysiologen, muss man auch sagen. Da gibt es ein paar Studienzweige, die das anbieten. Und rund um Askar Jorkentrup wird da natürlich sehr viel geforscht und publiziert, sind wir auch sehr dankbar. Ist immer die Basis, auf die wir uns berufen, aber man muss halt auch dazu sagen, ja, also dieses Konzept, das er entwickelt hat oder das er postuliert, nennt sich Train the Gut. Ganz einfach. Also wir müssen unseren Darm auch trainieren. Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil ich komme aus der Mikrobiomforschung. Das heißt, Train the Microbiome ist ganz essentiell. Wir müssen auch unsere quasi Bakterien aktiv nutzen, weil die haben auch einen positiven Beitrag zu leisten, wenn wir es bedenken. Und was ich halt auch immer ein bisschen zu bedenken gebe, ist natürlich, Sporternährungswissenschaften interessiert überhaupt niemanden. Also, das ist völlig unterrepräsentiert. Wir haben da keine Forschungsmöglichkeiten im großen Stil. Wir haben da wenig Geld zur Verfügung und so weiter. Und das betrifft auch den ASCA. Und dadurch sind natürlich auch solche Studien, ich sage immer, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil Kohorten sind enorm klein. Also wir sprechen da teilweise, vor allem wenn wir über diese Kohlenhydrat-Intake-Fähigkeitsstudien sprechen, das sind so 10 Studien, die da in den letzten Jahren so gemacht wurden. Und da, ich habe mir alle angeschaut, N, also die Kohortenzahl, ist 8 bis 12. Und wenn du damit im medizinisch-wissenschaftlichen Feld daherkommst, schmeißt dir jeder Reviewer um die Ohren von der Power. Das heißt, die Aussagekraft ist natürlich
gleich
klar,
null
das ist,
eigentlich, wenn man
ja, aber ich sage halt, was für mich entscheidend ist, ist, was sind denn so Top-Athleten? Die fallen eigentlich immer aus jeder, aus
genau,
jedem Median.
Genau, das muss man eh das Individuum raus. Wieder schauen. Genau, das ist das. Ich glaube, das Coole an der ganzen Sache ist, bei solchen Studien, dass sie uns auf Ideen bringen und auch vielleicht polarisieren. Das heißt, das ist ein Vorteil von einer Extreme, dass sie Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Und natürlich kann das niemals eine Population widerspiegeln, aber natürlich uns auf neue Ideen für das Individuum dann wiederbringen. Das ist ja das absolute Ziel eigentlich. Ja.
Genau, und deswegen liebe ich Wissenschaft und deswegen bin ich der Wissenschaft mittlerweile auch verfallen, weil genau um das geht's. Wir müssen ja komische Fragen stellen. Also wir müssen ja seltsame Hypothesen aufstellen und sie dann prüfen und dann schauen, ja, funktioniert das? Und aktuell sind wir halt, das sieht man ganz klar, aber auch unter Laborbedingungen, das muss man auch sagen, 120 Gramm sind so quasi der Wert, wo dann beginnt die Oxidationsrate abzunehmen. Das heißt, du nimmst das auf, aber es wird dann quasi weniger gut verwertet. Und das ist natürlich
entscheidend. Umso höher meine Kohlenhydrate umso mehr Kohlenhydrate ich aufnehme, umso geringer wird dann dadurch auch der Wirkungsgrad. Kann man das so mehr oder weniger beschreiben, oder? Das heißt, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich 60 Gramm wahrscheinlich absolut dann gesehen, also oxidieren mehr, als wenn ich dann 120 Gramm nehme, oder?
Genau. Das kann man so sagen. Also das ist so korrekt. Und vor allem, man muss halt auch bedenken, was passiert mit den Kohlenhydraten, die nicht verwertet werden? Das ist halt jetzt genau der Faktor, der uns dann auch zu den Problemen führt, wo man dann auch sagt, dann nehmen GI-Issues zu. Also die gastrointestinalen Beschwerden wie Blähungen, Durchfall oder Übelkeit nehmen zu. Warum? Wenn where's the magic happens, ist der Dünndarm. Also im Dünndarm muss quasi eigentlich die Struktur raus. Also das muss, die Energieträger, die Kohlenhydrate müssen aus dem Darmlumen raustransportiert werden über 2 wesentliche Transportmechanismen. Deswegen ist es ja auch clever, Sportgetränke so zu wählen, dass sie unterschiedliche Kohlenhydratstrukturen beinhalten, damit man die unterschiedlichen Carrier nutzen kann. Weil ihr müsst euch das vorstellen wie Taxiunternehmen aus dem Darm hinaus. So, und wenn quasi nur ein Taxiunternehmen, nur Uber da ist, dann ist das limitiert. Wenn wir aber Uber, den Taxi Meier und den Taxi Huber dazu nehmen, dann haben wir unterschiedliche
Kann ich absolut und dann mehr eigentlich.
Genau, das ist schon wesentlich. Aber wenn wir dann quasi doch nicht alles raustransportieren können, weil diese das ist der limitierende Faktor. Die Taxiunternehmen gehen aus, sozusagen. Die sind dann nicht schnell genug. So, und wenn dann die Struktur quasi nicht resorbiert wird, landet sie irgendwann im Kolon, also im Dickdarm. Und im Dickdarm verstoffwechseln das dann primär Bakterien, die dann natürlich Gase oder bestimmte Toxine, also Fäulnis oder im Fall von Kohlenhydrate Gärungsmetaboliten bilden. Und dann kommt es zu einem Blähungsgeschehen und zu Durchfall. Das heißt, das ist genau das, was wir da merken. Und ich frage die Athleten immer ganz dezidiert, wie war es denn nach dem Rennen? Wie war da der Bauch? Also war da sehr viel Krummeln und Blähung und unregelmäßig oder hast du tagelang wieder gebraucht, bis der Stuhlgang regelmäßig war? Weil das ist für mich ein guter Rückschluss quasi, wie viel ist denn dann wirklich zellulär gegangen. Und das war auch natürlich eine Frage, die wir den Kasper gestellt haben. Ich spreche halt über solche Dinge mit den Athleten und das war minimal. Natürlich ist man da mal per se schon völlig K.O. nach einem Rennen, aber das ist für mich ein entscheidender Faktor, weil klar, ich habe es jetzt nicht gemessen, wie viel oxidiert wurde. Aber aus einem Rechenbeispiel, wir können das ja modellhaft rechnen, muss sehr viel oxidiert, also geworden sein, weil sonst wäre nie der Marathon in der Zeit durchgelaufen.
Das stimmt eigentlich, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Das heißt eigentlich, wenn ich so quasi den, wenn du so ein gutes Beispiel jetzt genannt hast mit den Taxi-Unternehmen, wenn ich dann Train the Gut, kann ich dann eigentlich mehr Taxi-Unternehmen anstellen?
Genau.
Funktioniert das dann eigentlich so? Und sie fahren dann auch schneller, weil sie einfach dann wissen, wie sie, das ist eigentlich so, sie wissen dann besser, damit umzugehen eigentlich.
Ja, genau.
Das also heißt diese, eigentlich eine Ökonomisierung in dem Sinne.
Ja, genau. Sie sind darauf ausgerichtet, weil was probiert der Körper immer? Das ist ja das große Wundermensch. Er versucht immer alles zu regulieren. Er versucht dem zu folgen, was wir eigentlich an, was wir von ihm erwarten und so weiter das kann. Und wenn wir das alles bedenken, weil da ist natürlich ganz entscheidend, wir müssen dann auch bedenken, wenn wir über diese Transportmechanismen sprechen, also man nennt das primär für Fructose, ist es ja GLUT5, für Glucose ist es ja sind es Transportmechanismen über SGLT1, also so ist die Abkürzung. Das ist der Sodium-Glucose-Linked-Transport-One. Mhm. Mhm. Und der beinhaltet schon ein ganz wesentliches Wort, Sodium, der ist abhängig auch wiederum von Natrium, also von Salz. So, und da ist jetzt der Kofaktor-Mechanismus, kommt auch zu tragen. Wir können es trainieren, wir müssen aber auch auf die Kofaktoren achten. Deswegen auch dieses Konzept, Kohlenhydrate mit Elektrolyte zu koppeln, ist natürlich essentiell, weil das ist abhängig über die Natrium-Kalium-Adipase.
Mhm. Wenn die auch in einem Ausgleich, also in keinem Gleichgewicht ist, hat das eine negative Folgen wahrscheinlich. Ja, natürlich,
Und wenn ich, und wir schwitzen ja nicht nur Wasser, das ist ja ein logisches Konzept. Deswegen auch nur Wasser hineinzuschütten, quasi wäre auch völlig kontraproduktiv. Erstens geht die Energie aus und zweitens, so wie wir das vor Jahren, ich glaube, es war in Frankfurt gesehen haben, kommt es dann auch, wir können ja auch quasi wirklich zu viel Wasser zu uns nehmen. Und in dem Fall war es, glaube ich, ein Gehirnödem, weil was passiert? Diese Kalium-Natrium-Adipase funktioniert mehr. Es geht quasi der Transportmechanismus nicht mehr intakt und dann kommt es auch zu einer Ödembildung. Und in dem Fall war es im Gehirn und der Athlet ist ja verstorben. Ich glaube, der hat literweise am Marathon Wasser getrunken, weil du wirst ja immer durstiger, weil quasi einfach ausgesprochen, dass die Hydrierung geht ja nicht dorthin, wo sie hingehen soll. Der Körper lagert es dann irgendwo ab und in dem Fall war es, ich glaube, es war ein Gehirnödem.
Das heißt, eigentlich, man kann ja eigentlich so sagen, dass man auch darauf achten muss, weil man, wenn man zum Beispiel jetzt im Triathlonsport, dass ja die Leistung rapide hinaufgegangen ist. Also ich würde fast schon sagen, damals war es eher noch ein Hobbysport, auch im Profibereich. Ja, und wenn man jetzt so die Zeiten sich anschaut, und natürlich muss man halt aufpassen, dass wir halt nicht die falsche Ursachenwirkung vertauschen, sondern eigentlich, dass die hohe Kohlenhydratenaufnahme eigentlich nicht die Ursache ist, die hohe Leistung zu erbringen, sondern vielmehr die Wirkung darauf, dass sie einfach viel mehr leisten als damals. Das kann man eigentlich so sagen, weil wir kennen sie ja eh auch, du kennst ja auch einen Hellriegel sicherlich noch, einer der Urgesteine, der einfach nur mit einem Liter Wasser und einer Banane 5 Stunden Radfahren ist. Ja, aber der hat ganz andere Leistungen erbracht und da kommen wir auch, glaube ich, zu einem wichtigen Punkt, was dann für uns Hobbysportler wichtig ist, dass wir einfach nicht diesen hohen Grundumsatz haben und aber auch die dementsprechende hohe Leistung und somit schaut das eigentlich auch für uns ganz anders wiederum aus, oder? Was jetzt die Aufnahme betrifft.
Ja, absolut. Das ist natürlich, ich habe im Vorfeld mir jetzt auch immer wieder ein paar Videos angeschaut von den Norwegern per se, also vom gesamten Team. Und ich glaube, der Christian hat irgendwann mal gesagt, so sein Umsatz pro Tag so 7.000 bis 8.000 Kilokalorien. Das sind natürlich enorme Mengen und ich kann mich auch an meine Zeit erinnern. Für mich waren es dann 4.000 meistens so, 4.000, 4.500. Und das ist natürlich eine unfassbare Menge, die man über Basisernährung clean fast nicht reinkriegt. Das erkläre ich ja auch immer gern, weil das natürlich ein großes Problem auch in der Belastung der Darmgesundheit, weil wir sprechen jetzt über Transportmechanismen und wir gehen eigentlich davon aus, dass alles super gesund ist sozusagen. Also physiologisch alles einwandfrei funktioniert. Aber da muss man ja vorsichtig sein, weil was passiert denn? Und wir haben es im Vorfeld kurz besprochen, das ist ja auch im gesunden Altern und Fasten, Longevity ein enormes Thema. Warum lassen wir denn Kohlenhydrate eigentlich gerne aus der Basisernährung weg, wenn wir sie nicht brauchen zur Energiebereitstellung? Weil sie uns eigentlich schneller altern lassen. Warum? In der Überführung von Glucose in ATP fallen relativ viele freie Radikale an. Und was sind freie Radikale? Oxidativer Stress. Zellalterung ist abhängig von oxidativem Stress. Das heißt, das ist genau das, was wir immer bedenken müssen. Das passiert, egal ob bei einem Weltklasse-Athleten oder bei der Hausfrau. In diesem quasi Mechanismus ist nichts zu trainieren. Das ist ein normaler physiologischer Prozess über Atmungskette, Zitratzyklus und so weiter. Und das ist ganz essentiell, weil das sind quasi so Side-Effects, die immer vorhanden sind und die ich aber bedenken muss, weil die langfristig einerseits auch ein Darmmikrobiom verändern, und das ist ja mein Spezialgebiet, das heißt, die bakterielle Besiedelung im Darm verändert sich über hohe Akkumulation von oxidativem Stress, und in weiterer Folge verändert sich die Darmschleimhaut, und die Darmschleimhaut ist so essentiell für was? Für die Expression von Enzymen. Und dann habe ich weniger Enzymaktivität, auch per se deswegen, weil ich dort eine Schleimhautentzündung habe. Deswegen haben Athleten auch in hohen Belastungsphasen, kriegen sie oft mit, dass sie zum Beispiel Laktose nicht mehr so gut vertragen. Oder auf einmal sagen, ah ja, also das vertrage ich jetzt nicht mehr im harten Trainingsblock, lasse ich das dann lieber alles weg, weil einfach dieses Konzept dann auch mit hineingreift. Und wenn dann die Schleimhaut sich verändert, verändert sich irgendwann auch das Darmepithel. Und der Darm ist ein Single Layer, eine Zellschicht, trennt Darmlumen quasi von der Blutbahn. Natürlich ist da ein bisschen Muskulatur, Lamina propria und so weiter, aber es ist ein Single Layer. Im Gegensatz zur Haut, Plattenepithel, 100 Zellschichten und super vulnerabel. Und wenn ich dort eine Barriereproblematik habe, dann sprechen wir von einem Leaky Gut, das war ja so mein erstes auch Forschungsfeld, belastungsindiziertes Leaky Gut bei Athleten, weil wir diese Barriereveränderung, das können wir ja messen über bestimmte Parameter, ganz stark in Assoziation bringen mit systemischer Entzündung. Das heißt, das sind so sogenannte Low-Grade oder Silent Inflammation, die sich dann durch eine verschlechterte Regeneration bemerkbar macht, verschlechterte Wundheilung, einfach auch vielleicht Stimmung und Schlaf verändert sich. Das heißt, der Körper ist permanent aus dem Darminneren mit Bestandteilen kontaminiert sozusagen durch die Blutbahn. Unser Immunsystem reagiert drauf, weil der Darm quasi diese Barriere nicht mehr aufrechterhält. Und das ist ganz entscheidend auch, weil wenn wir dieses Konzept bedenken, dann ist uns natürlich klar, dass wir das ganz, ganz gut quasi pflegen müssen, weil wenn hier quasi ein Downsizing stattfindet, dann wird natürlich der physiologische Prozess mit Transportmechanismen, hoher Intake nicht funktionieren. Weil da ist der Körper mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und da bin ich dann wieder bei meiner Basisarbeit. Der Athlet soll sich eigentlich, also vielleicht Amateurathlet oder Hobbysportler, Age-Grupper, soll sich gar nicht so viel darüber Gedanken machen, mehr, sondern einfach mal auch die Basisgesundheit erhalten. Weil was kommt denn dazu? Er hat nicht so viel Zeit zum Regenerieren wie ein Profi. Er steht in der Früh eine Stunde früher auf, dass er schwimmen gehen kann. Am Abend, anstatt dass er chillt vor dem Fernseher, geht er vielleicht noch laufen oder Radfahren, damit er sich für den Ironman in Klagenfurt vorbereiten kann. Und das sind natürlich Mechanismen, wo wir auch Veränderungen sehen, die eigentlich zu bedenken sind, die man abfedern kann. Und das ist ja eigentlich von unserer Arbeit her die Basis. Also wir kommen ja aus der Mikrobiomforschung, und aus diesen Fragen heraus haben wir ja erst quasi Sportprodukte entwickelt. Das ist für uns eigentlich sekundär. Die Basis ist immer dieses Konzept der Darmgesundheit.
Das heißt, man müsste eigentlich auch aufpassen, das ist eh immer dasselbe eigentlich, also dasselbe, dass man einfach den Körper dann auch nicht zu viel Stress zumutet, weil natürlich Profisport sind Grenzgänger. Sie wollen ihr maximales Potenzial ausschöpfen, und das hat seinen Preis, und man wird sehen, wie es ihnen danach geht. Also man redet ja auch oft, dass man halt dann abtrainieren muss. Wahrscheinlich muss man dann auch den Magen abtrainieren, dass man, weil wie will man von 8000 Kalorien Tageszufuhr mehr oder weniger dann so runtergehen, wenn man mit dem Sport dann auch dementsprechend aufhört. Das wird dann auch sehr spannend zu sehen. Das heißt, da muss man halt dann auch einfach aufpassen. Mich würde gerne interessieren, was ist, wenn wir schon von der Basis reden, was sind so deine Beobachtungen oder auch Empfehlungen, weil wir jetzt natürlich mehr ist mehr und man gesehen hat, die 182 Gramm beziehungsweise eine sehr, sehr hohe Menge an Kohlenhydrat in der Stunde aufgenommen wurde. Was sind so, was kann man so pauschal sagen, so durchschnittlich wäre so ein idealer Bereich für uns Age-Grupper, wo wir sagen, da ist ganz akzeptabel die Kohlenhydrate, wo auch Kosten-Nutzen noch da ist eigentlich. Würdest du da dir ja, irgendwas sagen trauen, mehr oder weniger? Gibt es da so eine Orientierung, sagen wir es einmal so?
Also die konservative Herangehensweise, es waren immer die 90 Gramm.
Mhm.
Also und ich glaube, roundabout 90 Gramm, da ist man relativ safe. Das ist auch trainierbar, weil auch das ist natürlich nicht für jeden sofort tolerierbar. Muss uns auch klar sein, ist ja auch eine ganz schöne Menge.
Mhm.
Aber das ist etwas, was eigentlich physiologisch, wenn wir jetzt auch aus den Basisdaten, die uns zur Verfügung stehen, eigentlich den höchsten Output auch sehen, also zwischen 90 und 120. Also 120 ist dann schon das obere Limit, das wir aktuell erkennen. Aber wie gesagt, das ist trainierbar und es ist auch individuell. Also was schon auch zu bedenken ist, wir haben schon genetische Unterschiede auch in der Kapazität der Transportmechanismen. Mhm.
Ja,
und das muss man auch bedenken, nicht jeder Athlet ist gleich und natürlich ein Top-Athlet, der eine Ironman-Weltmeisterschaft gewinnt, der ist physiologisch ein Ausnahmemensch. Also der wird auch in jeder Studie immer aus jedem Median rausdroppen, weil er einfach irgendwie besonders ist. Überdurchschnittlich.
Sonst wäre nicht da, wo er ist. Ja,
genau.
Es ist oft nicht nur das Training, es ist oft nicht nur der Trainer, es ist nicht die Ernährung, es ist einfach vieles andere, was oft komplexer ist, als wir glauben. Ja. Ich habe mir so eine Rechnung, weil das ist ja auch interessant, weil wir vorher gesprochen haben bezüglich der Effizienz und dass die Wirkungsgrad quasi abnimmt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt 90 Gramm in der Stunde aufnehme und gehen wir mal davon aus, so 80-90% davon kann ich dann oxidieren. Ja, das wären dann so 70-80 Gramm. Also wenn ich 90 Gramm zu mir nehme, kann ich so um die 80 Gramm quasi, wird dann auch dementsprechend als Energie genutzt. Und wenn man dann jetzt das Doppelte quasi nimmt, dann verringert sich ja das, die Effizienz, ja, und der Wirkungsgrad. Somit sind das vielleicht noch 60-65% und dadurch vielleicht noch einmal so 95%. Das heißt eigentlich so um 10-15 Gramm kann ich eigentlich mehr quasi verbrennen oder Energie gewinnen daraus. Und das, glaube ich, müssen wir uns auch bewusst sein, dass natürlich die Zahl, die ich aufnehme, größer ausschaut, als dann im Endeffekt dann auch am Körper ankommt.
Absolut.
Und dass sich eigentlich um 10 Gramm vielleicht mehr ist, ja. Aber Kosten Nutzen für uns Age-Grupper eher geringer, aber für einen Profisportler wie den Kasper, der Ironman Nizza gewonnen hat, die Weltmeisterschaft, diese 10 Gramm in der Stunde sicherlich die Welt wahrscheinlich ausmachen.
Genau, das ist dann oft kriegsentscheidend.
Genau, wirklich, ja.
Ja, und dann ist natürlich genau das auch die adaptive, vielleicht sind es bei ihm, weil ich hab mir rausgesucht, ich glaube im Durchschnitt war es, aber ich meine im Durchschnitt bei 12 Athleten, das ist halt auch kein Durchschnitt, aber bei 120 war es, glaube ich, dann 83% Oxidationsrate.
Mhm.
Und ja, und dann kann man sagen, vielleicht sind beim Kasper aber noch 92, weil er halt physiologisch anders ist und halt das auch wirklich stark trainiert. Und ich kann mich ja erinnern, ich komme aus einer Zeit, wir haben ständig Low Carb trainiert, wir haben ständig quasi nüchtern trainiert. Ja, der Super-GAU heute. Ich meine, ich kann jetzt
ein Lied davon
singen. Ich kann jetzt ein Lied davon singen rein, was hormonell natürlich da kaputt geht.
Ja.
Und deswegen auch, dieses Konzept ist natürlich, die trainieren gar nie Low Carb. Und ich habe sie ja vor 5 oder 6 Jahren kennengelernt. Wir haben da ja 2 Wochen miteinander verbracht. Und ich war immer überrascht, wie viel die basismäßig auch ist.
Ja. Mhm. Also, und auch, man kann eigentlich sagen, wie viel aus unserer Sicht jetzt mehr oder weniger, weil wir halt noch in dieser Zeit von Low Carb aufgewachsen sind, viel klumpert sie eigentlich auch essen. Mit klumpert meine ich einfach sehr viel, das kleine Gummizeug mehr oder weniger, also das auf geringen Mengen sehr viele Kalorien hat einfach, weil sie es einfach brauchen. Ja?
Ja.
Weil manchmal ist auch noch heutzutage schockiert die Leute, dass ich Gummibärli oder Haribo im Training esse, dabei denke ich mir so, ja, ich brauche sie auch. Ja? Und das ist halt oft, wir wissen halt nicht, wie wir damit richtig umgehen, weil für uns wir tun uns halt leichter von einem Extremen zum anderen. Und das sieht man halt auch von der Entwicklung her, was wir halt durch schon gemacht haben als Menschheit oder auch als Sportler. Und oft ist halt die Mitte, die es halt
Absolut.
Genau richtig ausmacht. Ja.
Also wir sprechen immer von Extremen, aber das macht es ja so lustig oder einfach so spannend. Gell? Und ich meine, Lernen durch Schmerz. Ich habe sehr viel einfach an eigenen Dingen quasi mitbekommen, wo ich jetzt detaillierter hinschaue. Ich mache jetzt sehr viel im Mundbereich. Das heißt, orales Mikrobiom ist ja für mich super, super spannend. Das ist mein Forschungsfeld. Ich habe da jetzt auch meine Dissertation dazu verfasst. Weil ich glaube, das ist auch was wir bedenken müssen, gell? Der Mundraum ist ganz essentiell, ist die erste Eintrittspforte und auch wenn wir über Resorption sprechen, gell? Wenn ein Athlet zweimal am Tag ein antimikrobielles Mundwasser im Mundraum hat, dann wird ihm der rote Bete-Shot oder das Plasmate nichts nutzen. Das heißt, das sind Mechanismen, die muss man auch verstehen und ja, ich rede mir den Mund fusselig. Primär natürlich auch im zahnärztlichen Bereich, weil das jetzt halt mein Spezialgebiet ist und auch hier natürlich ein Paradigmenwechsel stattfindet. Und das ist doch schön und das ist ja Wissenschaft. Wir schaffen Wissen und da muss man drüber sprechen, da muss man es versuchen zu erklären und da muss man es auch verständlich runterbrechen für den Einzelnen. Und wenn wir jetzt jetzt nochmal an dieses Low Carb oder auch nüchtern Training denken und vor allem, was das für Frauen bedeutet, das war ja dann relativ schnell ersichtlich, dass das eben genau für die hormonelle Stabilität ganz, ganz wenig positive Mechanismen ausübt. Im Gegenteil, also wir haben da eigentlich in den Hormonhaushalt von Frauen eingegriffen, wie wir es nicht wollen. Hinzu kommt, dass Frauen leider auch immer noch dazu neigen, aber nicht nur Frauen, auch Männer, sich einfach energetisch unterzuversorgen. Das ist ja auch genau das andere Extrem, dieses quasi auch relative Energie. Defizit bei Athleten, also Red S ist ja ein ganz großes Thema. Bei Frauen ist es so, naja gut, die haben ihren Zyklus, der gibt schon ein Feedback relativ schnell, ob da was im Argen liegt. Die Männer haben das nicht so schnell. Ja, also bestimmte Mechanismen beim Mann in der Früh oder in der Nacht geben auch Rückschluss auf die hormonelle Ausprägung. Sollte man auch beobachten. Also das sind ganz wichtige Mechanismen, aber natürlich auch hinsichtlich der Kohlehydratresorptionsfähigkeit. Frauen reagieren empfindlicher zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt auf Veränderungen.
Das heißt, das sieht man dann auch lustigerweise, genau. Entschuldigung, dass ich unterbrich, was mir nämlich gerade einfällt, wenn zum Beispiel bei einem Wettkampf und höhere Geschwindigkeiten oder Belastungen sind mehr oder weniger, dass zum Beispiel meine Athletin schon gesagt hat, dass sie sofort im Magen gespürt hat quasi, dass sie sofort der Zug gemacht hat und dann ist ja auch ein Zeichen, dass die Geschwindigkeit dann quasi zu hoch ist, ja, und dann muss man halt runtergehen, damit man auch dementsprechend was besser aufnehmen kann, aber das ist auch ein sehr wichtiger Indikator eigentlich, ja.
Absolut, ja. Und Frauen haben ein bisschen einen längeren Darm zum Beispiel. Das ist wichtig zu wissen. Also physiologisch grundsätzlich ist sonst alles sehr, sehr ident. Also auch was die Transportmechanismen betrifft und so weiter. Grundsätzlich ein kleinerer, leichter Athlet profitiert eigentlich von Kohlehydrate mehr, weil wir können ja nicht sagen, wir denken an die Proteine, die geben wir an pro Kilogramm Körpergewicht in der Empfehlung. Das heißt, da rechnen wir übers Körpergewicht den Bedarf aus. Das machen wir bei Kohlehydrate ja nicht. Wir sagen ja nicht.
Wieso?
Wieso? Genau deswegen, weil diese Transportmechanismen nicht aufgrund des Gewichts limitiert sind. Das heißt, ein 120-Kilo-Mann, wenn wir da jetzt sagen würden, ein Gramm Kohlehydrate pro Stunde in der Belastung, dann wäre er bei 120 Gramm. Ein 90- oder 60-Kilo-Athlet wäre 90 bis 60, also einfach auszurechnen. Aber die Transportmechanismen, die primär zuständig sind, die sind nicht auf die Kilo des Körpers umgemünzt sozusagen. Das ist ganz essentiell. Und deswegen eigentlich ein kleinerer Athlet hat schon metabolisch einen geringeren Turnover, der braucht weniger Energie. Und im weiteren Schritt profitiert er aber eigentlich im Endeffekt mehr, weil die Zufuhr Empfehlung oder das, was transportiert werden kann, eigentlich gleich ist.
Voll, ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, auch bei Frauen, was sind da so deine Beobachtungen? Weil wir sprechen ja immer hauptsächlich von Männern. Jetzt vor allem, jetzt ist ja auch die Weltmeisterschaft in Kona. Und was sind da so die Grenzen gerade? Bist du da irgendwo im Bilde mehr oder weniger? Oder beobachtest du das auch, was da aufgenommen wird? Ist das also auch in so einer enormen Menge oder unterscheidet sich das krass dann?
Naja, die Also ich habe jetzt noch von keiner Frau gehört, die über 150 Gramm aufgenommen hat, aber so um die 120 wird schon auch teilweise postuliert. Ich beobachte es halt nur auch über soziale Medien. Da habe ich von unseren Athletinnen leider auch keine so Top-Weltklasse-Athletin, wo ich jetzt einen Referenzwert hätte, auch über das Training. Aber was so kommuniziert wird, sind schon auch so 120 Gramm. Und wie gesagt, also die klassischen Bereiche auch hier 60, 90, das ist gut tolerabel, und zwischen 90 und 120 unbedingt stark über die Adaption. Entscheidend bleibt aber die Toleranz und ist nicht am Körpergewicht quasi festzumachen. Mhm. Und auch das ist natürlich bei Athletinnen, aber eine 50 Kilo Athletin wird natürlich, wenn sie 120 Gramm toleriert, überproportional mehr davon profitieren. Was aber bei Frauen natürlich entscheidend ist, ist auch der Zyklusverlauf, ist ganz, ganz essentiell. Also wir sehen da Unterschiede auch in der Magenentleerungsgeschwindigkeit. Zum Beispiel in der Lutealphase ist ja Progesteron hoch und dadurch ist die Magenentleerungsgeschwindigkeit zum Beispiel niedrig.
Mhm.
Wir haben mehr Verdauungsprobleme, mehr Reflux zum Beispiel, das muss man auch bedenken, und eine höhere Körperkerntemperatur per se. Das heißt, etwas geringere Toleranz für sehr hohe Kohlenhydratraten und natürlich auch hypertone Dinge wie ein Gel. Da muss man in der Phase das einfach auch zusätzlich beachten oder mal beobachten. In der Follikelphase hingegen zum Beispiel ist die Toleranz fürs gastrointestinale System per se schon höher. Da sind quasi auch die hormonellen Strukturen schon ein bisschen ausgeglichener und dann funktioniert die Toleranz auch besser, sagen wir mal so. Aber die Substratnutzung ist grundsätzlich ja in der Lutealphase mehr Fette und weniger Kohlenhydrate. Das geben wir jetzt auch oder würden wir so empfehlen, wenn man sagt, man möchte sich zyklusbasiert ernähren. Und dann muss man das natürlich auch für einen Wettkampf oder für ein Training vielleicht zusätzlich einfach bedenken oder mal tracken. Da ist auch jede Athletin völlig unterschiedlich. Aber ja, wenn wir über Mikronährstoffe noch kurz sprechen wollen, das ist natürlich auch essentiell, weil gerade die Frauen natürlich da ganz stark auch vom Eisen, aber auch Männer, also bitte auch Athleten, gell? Ferritin ganz entscheidend. Also Eisenmangel ist bei Athletinnen halt deutlich häufiger, auch über die Menstruation, und ist absolut leistungslimitierend. Also da brauchen wir auch nicht viel über Kohlenhydrate sprechen, sondern müssen diese Basiswerte einmal stimmen. Wir brauchen für Kohlenhydratstoffwechsel immer ein paar Kofaktoren, die auch basismäßig gut aufgestellt werden müssen, also neben natürlich Elektrolyten, die für diese Transportmechanismen entscheidend sind, aber natürlich auch bestimmte Vitamine, vor allem B-Vitamine, auch ganz, ganz entscheidend und so weiter.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist auch so, wir sollten sich mehr auf die Basis, auf die Fundamente, auf die Basics konzentrieren, auf die Prinzipien, anstatt auf die zu weit entfernten Details am Ende des Tages.
Ja, absolut.
Also da müssen wir auch aufpassen.
Darauf, auch für mich. Also grundsätzlich immer so als Take-Home-Message natürlich, grundsätzlich bei Frauen, die können dieselbe Kohlenhydratmenge aufnehmen. Das Timing muss natürlich auch im Zyklusverlauf ein bisschen bedacht werden, über was wir heute nicht gesprochen haben, aber was natürlich in der Wahl der Sportgetränke auch immer essentiell ist, ist natürlich schon eine gewisse Qualität und da auch auf die Osmolarität zu achten. Das heißt, die Teilchenkonzentration, das ist schon entscheidend. Also das war natürlich für mich in meiner Aufgabe, ein Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränk zu entwickeln, eigentlich das Entscheidendste. Wir müssen heute in quasi eine niedrige Teilchenkonzentration, also Hypoton, möglichst viel Energie reinpacken. Wenn wir uns anschauen, also beim Carbotonic sind wir circa bei der Empfehlung 60 Gramm Pulver auf 800 Milliliter bei 230 Millimol pro Liter. Das ist total niedrig. Das heißt, wir orientieren uns ja an der Blutteilchenkonzentration, die liegt bei 295 Millimol pro Liter. Das ist Isoton. Und früher haben wir immer gesagt, Iso ist quasi das ideale Sportgetränk. Heute wissen wir aber, es ist Hypo. Aber auch aus der Technologie-Weiterentwicklung, wir können heute in wenige Teilchen viel Energie reinpacken. Was wir nicht wollen, ist ein Cola oder ein Energy Drink. Da sind wir bei der Osmolarität circa bei 600 bis 700. Mhm. Und was passiert, wenn quasi im Lumen, im Darminneren viele Teilchen sind? Wir versuchen das über osmotisches Gefälle auszugleichen. Der Körper zieht Darm, er versucht wieder quasi auszugleichen. Und was passiert dann, wenn er viel Wasser ins Darmlumen zieht? ist die Durchfallneigung oder die Blähungsneigung viel, viel höher. Das heißt, Osmolarität bitte beachten bei der Wahl eurer Getränke vor allem. Und dann, ja, dann steht eigentlich auch einem Konzept wie Train the Gut, Train the Microbiome nichts mehr im Wege.
Definitiv. Und auf jeden Fall die Signale noch einmal richtig deuten und interpretieren. Ich glaube, daran scheitert es ja auch oft. Also ich glaube schon, dass unser Körper sehr gute Signale gibt, aber oft fehlt es dann aufgrund von zu viel Stress, zu wenig Gedanken machen, zu wenig Ruhe wahrscheinlich. Absolut. Auch oder zu wenig Feedback von außen, dass man sich da auch die richtige Interpretation eigentlich herstellt, mehr oder weniger. Ja.
Absolut.
Also, Was würdest du so sagen noch einmal als Take-Home-Message mehr oder weniger so, was sind so die Signale, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn wir jetzt Drain the Gut trainieren, so in Bezug auf Over-Eating mehr oder weniger, also dass wir einfach auch zu viel von uns nehmen, was macht sich da auf jeden Fall als Erster bemerkbar?
Als Erstes bemerkst du sicherlich irgendetwas in deiner Verdauungsqualität, das heißt Stuhlkonsistenz oder auch Häufigkeit, auch der Geruch und das Aussehen, also einfach mit seinen Körperflüssigkeiten sollte man sich per se immer auseinandersetzen. Es ist ein guter Indikator, war jahrhundertelang die einzige diagnostische Möglichkeit, wie quasi ein Therapeut, Arzt früher auch Diagnostik durchgeführt hat, da hatten wir noch keine Labors. Das heißt, auch sich damit ist nicht pfui, ist ein Teil von uns, den wir quasi auch ganz stark nutzen können, egal was, wo rauskommt, sollte man ein bisschen bedenken. Das ist immer das Erste, das sind so die ersten Blähungsanzeichen, dass vielleicht man auch schon nach der Nahrungsaufnahme, der Basisnahrungsaufnahme öfter das Gefühl hat, oh, jetzt wird man eher müde und träge, als dass man Energie davon bekommt. Die Schlafqualität ist das Nächste, was sich verändert bei vielen. Schlafqualität und Regenerationsfähigkeit. Und ich meine, du bist Trainingswissenschaftler, du weißt ganz genau, wir können Leistungsadaption nur in der Regeneration durch den gesetzten Trainingsreiz überführen. Das heißt, wir brauchen die Ruhephase. Da müssen wir einfach auch den Körper quasi stressfrei halten. Und natürlich, jeder Verdauungsstress führt ja auch dazu, dass die Regeneration verschlechtert ist. Wir schlafen schlechter und so weiter. Das ist ein Faktor. Und bei ganz vielen merkt man aber auch Stimmung, also Veränderung der Stimmung. Und auch zum Beispiel viele leiden unter dann Hautproblemen. Also das ist auch bei ganz vielen Athleten, dass sie sagen, sie haben zum Beispiel unreinere Haut oder auch irgendwie, wenn man so ein bisschen in die Neurodermitis-Ebene reingeht, dann eine erhöhte Infektanfälligkeit, dass man viel vulnerabler ist gegenüber viralen Infekten oder bakteriellen Infekten, dass man da viel mehr aufgreift. Der oberrespiratorische Trakt reagiert sehr schnell, er ist ja immer in Interaktion mit unserem Darm. Und das sind so die ersten Anzeichen, auf die man wirklich achten sollte. Und natürlich die Leistungsadaption. Wenn man vielleicht Trainingseinheiten nicht mehr durchziehen kann, nicht mehr zu 100% nailt oder dass man einfach auch merkt, dass einen die Regenerationsphasen dazwischen zu kurz werden, dass man gar nicht mehr gut erholt. Das sind immer gute Rückschlüsse, aber darauf sollte dann immer jeder individuell achten und es ist hoch individuell und bei den Frauen natürlich alles, was den Zyklus betrifft, alles, was rund um das quasi Zyklusgeschehen sich auch verändert.
Das heißt eigentlich auch wieder ausprobieren, seine eigene Wissenschaft sein, messen, testen und schauen, wo seine individuelle Grenzen ist, oder? Langsam beginnen, einmal mit 40 Gramm in der Stunde und dann immer höher herantasten und man merkt, der Körper gibt dann ja eigentlich eh genug Signale, dass das dann auch ausreichend ist und alles mit Maß und Ziel am Ende des Tages. Wie würdest du, wenn man jetzt nochmal kurz drauf eingehen, the Train the Gut, wann würdest du eigentlich damit starten? Würdest du das so in der Off-Season machen oder würdest du sagen, hey, kurz vor dem Wettkampf oder gibt es da auch schon irgendwelche Richtlinien mehr oder weniger oder Empfehlungen?
Also wir versuchen natürlich da immer auch so Protokolle zu entwickeln, die wir empfehlen können. Und ich gehe ganz stark davon aus, das ist genauso wie wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt in der Offseason, wir beginnen jetzt vielleicht mit dem Aufbau für die nächste Saison im November, dass man das dort schon implementiert, weil genau diese quasi auch harten Einheiten, man kann das sehr, sehr gut steuern. Man muss ja auch die metabolische Flexibilität ein bisschen trainieren. Das heißt, dass man dem Körper wirklich auch so die Unterschiede in den Trainingseinheiten über die Zufuhr der Kohlenhydrate ein bisschen zeigt sozusagen. Also, dass man auch wirklich das mitplant und im Training abstimmt, aber das wirklich schon auch jetzt im ersten Aufbaublock mit integriert und dann, also nicht kurz vorm Wettkampf, trainieren. Da ist die Zeit nicht mehr dafür da. Das ist ein adaptiver Prozess. Also wenn man sich jetzt beginnt, auf eine Langdistanz vorzubereiten, dann ist das wirklich auch schon an der Zeit, dass man da beginnt, seinen Darm zu trainieren.
Mhm. Muss es eigentlich auch mit spezifischen Produkten sein? Mit spezifischen Produkten meine ich jetzt einfach Gels oder Sportnahrung, oder kann ich eigentlich auch den Magen so trainieren, dass ich einfach auch einmal ihn einfach überfordere oder fordere, mit einem Weckerl zum Beispiel, das halt nicht sehr leicht zu verdauen ist? Ja, ist genau. Das auch möglich?
Das ist ein Teil dieses Trainingskonzepts, mhm. dass man wirklich auch mal den Körper versucht. Natürlich, ich würde es nicht im ersten Trainingsblock machen, sondern erst im zweiten. Also wenn wir die ersten 6 bis 8 Wochen ihn versuchen, mal basismäßig an quasi 90 Gramm heranzuführen, kann man im zweiten Schritt dann wirklich in einer bisschen einer Plateauphase bleiben, wo man die Kohlenhydrate gar nicht so steigert, aber die Quellen, dass man dann eben eher in Richtung, ja, dass man ihn dann ein bisschen schockiert sozusagen, eben mit Dingen, die vielleicht nicht so leicht zu verdauen sind, wo man auch ein bisschen einen Stressor zusätzlich ausübt. Und dann in der letzten Phase vor dem Wettkampf würde ich wirklich sehr wettkampfspezifisch gehen. Das heißt, da nehme ich dann auch wirklich die Produkte, die ich dann im Wettkampf zu mir nehme, und versuche das dann dementsprechend auch zu timen.
Auch die Menge natürlich dann wahrscheinlich,
genau,
ja, dass ich das wirklich dann auch perfektionieren kann, mehr oder weniger,
genau.
Und auch mich
daran gewöhnen. Und auch das Timing.
Ja. Ja. Und wenn wir dann jetzt noch als Abschluss quasi im Wettkampf sind, und ich habe das jetzt trainiert, sagen wir mal mit 90 Gramm, und was würdest du da so empfehlen oder was sind so aus deiner Sicht, wenn ich jetzt merke, irgendwas klappt nicht oder ich kann auch nicht die Menge aufnehmen, die ich nicht bekomme. Muss ich mich da gleich verunsichern lassen oder ich verliere zum Beispiel eine Flasche oder ja, was sind so da deine Ansichten? Ne?
Nein, also völlig entspannt bei dieser Thematik, auch im Training bitte, nicht über stilisieren, sich dann nicht zu viel Gedanken machen und so, schon gar keine Angst haben. Wenn der Körper das über so einen langen Zeitraum wie einen Aufbau für eine Langdistanz wirklich mittrainiert hat und man das bedacht hat, dann ist er auch da gut aufgestellt und dann ist er auch flexibel. Und dann können wir auch im Wettkampf auf kurzfristige Veränderungen reagieren. Und das ist ganz entscheidend, weil das macht viel im Mindset aus. Wenn man dann Angst bekommt und sich denkt, oh Gott, jetzt das, wie oft hören wir das auch von Athleten, die sagen, oh Gott, und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich meine Flaschen verloren, alles ist vorbei. Nein, bitte nicht. Wir haben da gut trainiert sozusagen und müssen dann auch vertrauen. Und das ist ganz entscheidend. Und dann eher den positiven Aspekt wieder gehen und das Mindset dahingehend auch flexibel gestalten.
Cool, cool. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden willst, was dir am Herzen liegt?
Naja, genau, dass wir jetzt nicht alle versuchen, 150 oder 180 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde reinzuschieben, ist für die meisten auch nicht notwendig. Es wird für den meisten Age Group Athleten nicht entscheidend sein, um seine neue Bestzeit zu erreichen, sondern es ist Consistency. Consistency ist key im Training und natürlich auch in der Ernährung, aber bitte auch viel mehr auf Regeneration achten, als sich zu verkopfen und als jetzt schlaflose Nächte damit zu verbringen und zu überlegen, wie kann ich meinen Körper auch darauf trainieren, so zu funktionieren wie Gustavs oder wie Christians oder in unserem Fall Kaspers. Das heißt, das höre ich ja immer, train like. Nein, eben nicht. Bleibt bei euch, schaut, dass ihr gut regeneriert, dass ihr Spaß dran habt, dass ihr Freude dran habt, dass ihr euch persönlich weiterentwickelt. Und die Ernährung ist ein wesentlicher Teil, aber eben nur ein Teil.
Sehr gut, vielen Dank.
Dankeschön.
Cut. Wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.